angesprochen hast, Personen aus Drittstaaten, also nicht aus EU-EFTA-Ländern, die haben ein massiv erhöhtes Armutsrisiko in der Schweiz.
Und kannst du etwas dazu sagen, warum das so ist?
Ein Punkt, denke ich, da sind wir, ich glaube, ein Punkt ist sicher dieser, dass sehr viele Leute gerade aus Drittstaaten oder auch aus EU-Staaten halt im Niedriglohnsektor arbeiten. Und das sind dann die sogenannten Working Poor, die zwar eigentlich voll arbeiten oder viel arbeiten, aber das dann trotzdem nicht zum Leben reicht. Mhm. Und auch das Thema Kinderbetreuung ist für diese Gruppen viel, viel schwerer als für andere.
Genau, also prekarisierte Arbeitsverhältnisse, Tieflöhne, Dumpinglöhne. Sicher auch, kannst du noch etwas dazu sagen, wie diese rechtliche Situation, über die wir ja jetzt gesprochen haben, also dieses zwar Zugestehen eines Aufenthaltsrechts, aber trotzdem keine dauernde Sicherheit bieten, wie wirkt sich das jetzt aus auf die Armut? Oder auch auf die Gefahr, in Armut zu geraten?
Genau, also was natürlich ganz wichtig ist, also wenn wir so das System der sozialen Sicherheit anschauen, eben dann gibt es zum einen auf dem Arbeitsmarkt sind Leute ohne Schweizer Pass sehr viel häufiger vertreten in diesen prekären Arbeitsverhältnissen. Das zeigt sich natürlich dann auch in den Sozialversicherungen, eben wenn jemand eine Rente möchte einen Anspruch auf eine Rente hat oder auf Arbeitslosentaggeld, bekommt er immer nur einen Prozentsatz vom Lohn. Also der Lohn ist ja eigentlich versichert. Und das bedeutet, dass sie natürlich auch dann wieder sehr viel tiefer drin sind als sonst. Und in den Sozialversicherungen sind Leute, die nicht hier aufgewachsen sind, auch in verschiedenen Bereichen benachteiligt, also wenn man zum Beispiel von Ergänzungsleistungen spricht, wenn man eine IV-Rente hat und zusätzliche Ergänzungsleistungen hat, bekommen möchte oder einen Anspruch darauf geltend machen möchte, muss man 10 Jahre in der Schweiz ununterbrochen gelebt haben. Und das schließt natürlich eine ganz spezifische Gruppe aus. Das Gleiche gilt auch, wenn man eine IV-Rente bezieht, dass man dort halt mindestens 3 Jahre in der Schweiz gelebt haben muss. Und weil es dort dieses Netz der sozialen Sicherung, diese Sozialversicherungen so löchrig sind für Leute ohne Schweizer Pass, ist die Sozialhilfe natürlich umso wichtiger, weil dieser quasi als letztes Netz dann auffangen sollte. Und wenn man jetzt dort quasi diesen Leuten den Anspruch verweigert, ist das natürlich umso dramatischer.
Das heißt, man greift also just eigentlich das wichtigste Sicherheitsnetz an oder löst es weg sozusagen, das wichtigste Sicherheitsnetz bei der Armutsbekämpfung. Das stellt man eigentlich just das in Frage.
Genau. Ja, genau. Und eben, man stellt es nicht nur in Frage für die Leute, die effektiv dann quasi Sozialhilfe beziehen, sondern es gibt halt dann sehr viele, die keine Sozialhilfe beziehen und präventiv darauf verzichten. Und das bedeutet natürlich dann höchste Prekarität. Also man verzichtet dann auf Arzttermine, man bezahlt die Krankenkassenprämien nicht mehr, weil das vielleicht auf den ersten Blick keine direkten Folgen hat und verschuldet sich. Und das hat natürlich für die Armutsbekämpfung ist das natürlich dann sehr, sehr schwierig.
Also, genau. Genau, das ist jetzt eigentlich auch der Punkt, wo ich gerne, auf den ich gerne zu sprechen kommen wollte, nämlich eben diese Frage, wir haben das ja eingangs schon besprochen, es wirkt sich eben diese Verknüpfung, diese Prekarisierung, Aufenthaltsrecht, soziale Absicherung, wirkt sich eben nicht nur für diejenigen aus, denen dann direkt mit einer Rückstufung oder Ausweisung gedroht wird, sondern eben auf einen ganz beträchtlichen Teil der Bevölkerung. Könnt ihr dazu etwas sagen, zu welchen Effekten führt das? Vielen ist sicher in Erinnerung, es wurde ja überhaupt erst zu einem größeren Thema auch, dass während Corona sich große Schlangen gebildet haben bei der Essensabgabe von karitativen Organisationen. Und anfänglich dachte man, ja, das sind alles vermutlich Sans-Papiers, die eben jetzt eben keine Sozialhilfe erhalten oder die ihren Namen lieber natürlich nicht bekannt geben möchten, verständlicherweise. Aber es wurde dann klar, nein, das sind eben auch sehr viele Menschen darunter, die eigentlich eben über einen wie auch immer sicheren Aufenthaltstitel verfügen würden. Lisa, vielleicht kannst du etwas dazu sagen, wie sich das auswirkt.
Ja. Ja, also das ist eine spannende Frage, wenn man überlegt, was sind die Effekte von solchen Politiken. Also für die Betroffenen sicherlich ist es eben diese Unsicherheit und eben natürlich auch eine Hinderung in dem Fortlauf von dem Status F, B und C mal irgendwann die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Also in der Schweiz ist ja die Integrationspolitik so eine Art Hürdenlauf, also von der Politik auch so beschrieben, oder auch als Marathon, mit dem man mit langem Atem dann eventuell zum Ende kommt, wenn man denn Glück hat. Und hier ist es tatsächlich dann so, dass die Staatsbürgerschaft nur gegeben werden kann, wenn Sozialhilfe nicht in den letzten Jahren vorgelegen hat. Und das ist kantonal, das heißt, es gibt manche Kantone, die gucken sich rückwirkend 2 Jahre an, manche 5. Und das ist das Spannende oder auch das Schwierige in der Schweiz, Sozialhilfe ist eine Schuld. Das heißt, die muss zurückgezahlt werden in schwierigen Fällen. Und jetzt kommt der eine Effekt, der auch häufig benannt wurde, nicht nur den Nichtbezug von Sozialhilfe aus Angst, dass ich eben den Verlust der Bewilligung habe oder mich in der Zukunft nicht auf die Staatsbürgerschaft bewerben kann. Wo man dann sagt, okay, das ist eine Sache, weswegen ich nicht gehe und mich verschulde, was aber auch einen negativen Effekt hat, denn das führt auch zu dem Verlust von der Bewilligung, sondern auch die Möglichkeit, möglichst schnell auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Das heißt, es ist keine nachhaltige Integration eigentlich da, sondern einfach eine möglichst ausbeuterische Art, möglichst schnell etwas zu finden, eben im Niedriglohnsektor, zu schlechten Uhrzeiten, vielleicht auch nicht nach meinem Interesse oder meiner Kompetenz. Und das haben die Sozialdienste sehr häufig angeprangert, eben weil das eigentlich gegen die Idee geht, in der Sozialhilfe langfristig nachhaltig integriert zu werden. Und ein dritter Effekt ist eigentlich, dass eben wenn ich bei diesem Nichtbezug von Sozialhilfe sogar noch Momente habe, also wenn Personen dann doch sich dazu durchschlagen oder durchringen, diese zu nehmen, es auch Fälle gibt, in denen sie dann direkt schon Sozialhilfe zurückzahlen. Was ja völlig widersinnig ist. Das heißt, es gibt Fälle, wo die Personen Hilfe erhalten und dann aber auch monatlich direkt schon mal so als Token zeigen, schaut, liebes Migrationsamt, ich zahle ja auch was zurück. Mhm. Und da haben wir dann tatsächlich gehört, dass es häufig eben Leute betrifft, die dann doppelt nichts haben. Ne? Man hat ohnehin nichts und gibt noch von dem, was man eben gerade bekommt, und das ist ja das Minimum, was man braucht zum Überleben, sogar noch etwas zurück. Das sind so die Effekte, die man dann sehen kann.
Ja, das ist sehr interessant. Das müssen wir nachher unbedingt auch noch vertiefen. Eben auch diese sehr widersprüchlichen Effekte, kann man sagen. Ein Staat, der einerseits eben zur Integration aufruft und die Leute gleichzeitig eben in Niedriglohnverhältnisse überhaupt erst zwingt. Vielleicht noch die Frage an dich, Corinne. Wir haben das ja gehört, dass Michael hat gesagt, sie würden vor allem auch Leute finanziell beraten bei der Caritas. Wie ist das bei euch bei der Freiplatzaktion? Habt ihr da auch ein Gefühl dafür von den Anfragen, die ihr bekommt? Wie viele Leute könnten da überhaupt betroffen sein, dass sie eben eher vorsichtig sind, Sozialhilfe zu beziehen? Oder habt ihr dann wirklich erst mit den Personen zu tun, die bereits eben eine Mahnung haben oder eine Androhung, ihnen könnte die Bewilligung entzogen oder zurückgestuft werden?
Ja, also es ist schwierig, eine genaue Zahl zu nennen, aber natürlich bei uns, auch weil wir ein niederschwelliges Angebot haben, kommen hauptsächlich eigentlich Personen, die noch in der Sozialhilfe sind oder knapp daraus, also rausgekommen sind. Und es ist ja auch so, dass wir spüren natürlich, dass die Personen das ändern möchten, oder? Also dass dieser Druck da ist, und gleichzeitig ertappt man sich selbst, und das ist leider so dabei, dass man den Personen auch immer wieder nahelegt, oder ja, möglichst bald eine Arbeit finden, möglichst schnell von der Sozialhilfe loskommen, weil wir natürlich immer mit diesen Fällen konfrontiert sind, jetzt abgesehen von diesen Widerrufsfällen, es gibt ja noch ganz andere menschlich, also im alltäglichen Situationen oder alltägliche, es gibt einfach ganz viele Situationen, in denen der Sozialhilfebezug eben negative Folgen hat, sei es Familiennachzug, ganz, ganz relevant, also es ist eigentlich kein Familiennachzug möglich für Personen, die Sozialhilfe beziehen, egal eigentlich auf welcher Stufe sozusagen, also ob mit Niederlassungsbewilligung, B-Bewilligung oder einer vorläufigen Aufnahme. Also das ist ein wichtiger Punkt, oder? Und dort gibt es auch viele Widersprüchlichkeiten, also gerade wenn man eigentlich sagt, ja gut, aber die Person, die nachgezogen wird, die könnte ja auch zum Familieneinkommen beitragen, oder? Also man sieht, man muss immer wieder eigentlich daran denken, oder wie kann man so schnell wie möglich ein Einkommen generieren? Dann gibt es natürlich diese vielen Fälle, die eigentlich gerne ihren Status verbessern möchten, also das, was Lisa angesprochen hat. Und auch dort ist es immer wieder die Sozialhilfe, die halt im Weg steht. Und wir als Beraterinnen sind immer damit konfrontiert, dass wir eigentlich die Personen, die es ja selber natürlich sowieso wissen, oder, aber dass wir auch immer wieder sagen müssen, ja, im Moment kann man das noch nicht machen, man können noch nicht ihre Familie nachziehen oder ja, es ist irgendwie immer noch schwierig, einfach wegen dieser Sozialhilfe. Und das ist wirklich ist auch sehr schwierig, das immer wieder betonen zu müssen, weil man eigentlich Teil fast davon ist, also von diesem Druck ausüben, oder? Und, ja.
Genau, Druck ausüben. Michael, möchtest du hier noch etwas ergänzen, was eure Erfahrungen sind?
Ja, also von Seiten der Caritas, also ich denke, wenn man so die soziale Arbeit anschaut, und die Leute, die auf den Sozialdiensten leben, das ist für sie, auf den Sozialdiensten arbeiten, Entschuldigung, das ist für sie ja wirklich ein großes Dilemma. Wie geht man jetzt eben mit einem 55-jährigen Herrn um, der wenn er jetzt ein Schweizer Bürgerrecht hat, gibt es Richtlinien, dass der eben nicht reingedrückt wird? Und wie soll man jetzt damit umgehen? Es gibt ja sehr gute Gründe dafür, ihm zu raten, zu arbeiten oder möglichst alles zu tun, um zu arbeiten, weil die Bewilligung, eine Bewilligung zu verlieren, ist ein extremer Einschnitt für diese Person. Aber was ich hier sehr schwierig finde, ist wirklich die Einschätzung, wie gefährdet sind diese Bewilligungen überhaupt? Das ist in jedem Kanton ein bisschen anders. Es gab in verschiedenen Kantonen Vorstöße, wo man versucht hat herauszufinden, wie sind die verschiedenen Praxen. Aber ja, von Seiten der Politik gibt es da eigentlich wie keine Zahlen dazu, weil sie sagen, wir erfassen das wie nicht. Wir erfassen einfach quasi Rückstufungen, ob jetzt die wegen Sozialhilfe oder wegen einem Delikt passiert sind, das können wir nicht ausweisen. Und darum ist es wirklich ein Stück weit eine Blackbox für die Sozialarbeitenden, auch für die Leute, die bei der Caritas arbeiten. Eben, wenn dieser Herr aus Portugal kommt, was sollen wir dem raten? Das ist wirklich, das ist eine große Herausforderung.
Genau, du sagst es ist eine Blackbox, wie immer in der Ausländerinnen-Migrationspolitik. Es gibt unzählige Normen und dann gibt es noch dazu die kantonale Willkür. Die Frage an dich, Lisa, du hast ja genau in deinem Forschungsprojekt versucht, ein bisschen Licht in diese Blackbox hineinzubringen. Und ihr habt ja auch mit Sozialarbeiterinnen, Migrationsämtern gesprochen. Kannst du etwas, was Michael ja jetzt geschildert hat, kannst du etwas dazu sagen? Wie wirkt sich denn diese Politik auch auf die Beamtinnen aus, gerade auch in der sozialen Arbeit, die sich ja im besten Sinn auch anwaltschaftlich für ihre Klientinnen verstehen?
Ich fange mal bei dem Migrationsamt an, erstmal bei so einem Mechanismus, der passiert ist. Jetzt mit dem AIG 2019 gab es einen Kanton, wo das Migrationsamt pro forma die Liste rausgesucht hat. Also die haben mit der Meldepflicht die Fälle bekommen vom Sozialamt, vom Sozialdienst und haben dann geschaut, okay, wir haben x Anzahl an Fällen, den schicken wir jetzt einmal pro forma eine Warnung. Mal so eine Info, also es könnte passieren, dass das und das, ne, der Widerruf, Nichtverlängerung und so weiter geschehen kann. Das ist ein Hinweis, es war noch keine Verwarnung und auch noch nichts weiteres. Aber daraufhin haben dann natürlich ganz viele Personen mit Panik reagiert und dann ihre Anwältinnen und Anwälte eingeschaltet, um dagegen schon vorzugehen. In einem anderen Migrationsamt, in einem anderen Kanton, wurde dann erstmal eine Triage gemacht. Die haben zum Beispiel gesagt, wir möchten uns eben nicht auf diese 55-Jährigen plus beziehen. Das sind Leute, die wir nicht mehr anlangen möchten. Wir gucken auch nicht auf Personen, die vielleicht Langzeitprobleme haben mit Drogen und anderen Substanzen. Wir gucken auch nicht und so weiter. Und das heißt, das war dann eine Vorauswahl, die denen mehr Zeit gekostet hat zu Beginn, aber dann die Fallzahl schon runtergeschraubt hat. Wohingegen das andere Migrationsamt dann natürlich eine riesen Menge an Welle hatte, worauf sie reagieren musste. Also am Anfang wenig Zeit investiert und hinterher sehr viel und umgekehrt. Da sieht man so ein bisschen die politischen Interessen auch von verschiedenen Kantonen. Und was wichtig ist hier zu sagen, es ist tatsächlich dieses Mal in dem Bereich nicht unbedingt, dass die Romandie netter gestimmt ist. Das ist ja meistens immer so der Fall, das ist da nicht der Fall. Und jetzt bezüglich dem Zwischenspiel von Migrationsämtern und Sozialdiensten gibt es so zweierlei auch. Wir haben Sozialdienste, die sich gegen diese Meldepflicht extrem wehren, weil sie eben nicht zu Handlanger der Migrationskontrolle werden möchten. Das heißt, sie sagen, wir machen zum Beispiel entweder nur die Meldung, es gibt Sozialhilfe, das ist der Betrag und mehr machen wir nicht. Wir machen nur standardisierte Dinge, damit wir eben nicht vielleicht positive, negative Tendenzen in den Bericht reinbringen, weil sie eben Angst haben, dass dann eventuell ihre Aussage am Ende zu dieser negativen Entscheidung für die betroffene Person führen kann. Dann gibt es andere, die sagen, genau das machen wir nicht, wir gehen weiter und wir machen einen Bericht, der immer grundsätzlich für alle positiv ist. Und dann gibt es auch einige Ämter, die sich nicht an die Meldepflicht halten und vielleicht herauszögern. Es gibt nämlich keine klare Regelung, ab wann gemeldet werden muss. Sobald beim Eintritt, bei einigen wird es gehandhabt nach einem gewissen Betrag. Und auch da gibt es Spielraum. Das ist jetzt die nette Seite. Es gibt aber auch Sozialdienste, die eben sagen, nein, wir möchten Personen raushaben, die sich aktiv an Migrationsämter wenden. Und dann zum Migrationsamt treten und sagen, wir können hier nichts mehr machen, wir haben alles probiert, Sanktionsmechanismen ausgenutzt und allen Spielraum, den wir haben, jetzt bringt den raus. Und dann gibt es eben da auch Migrationsämter, die sagen, so einfach ist das nicht. Wir müssen hier verschiedene Dinge reinbeziehen, das ist nicht nur euer Bericht oder euer Wunsch, dass die Person rauskommt, weil sie euch und die Gemeinde viel kostet, sondern auch vielleicht natürlich unter anderem eben die Dauer des Aufenthaltes zum Beispiel. Also da auch so gucken, das private Umfeld und das Leben, also wie das sich praktisch auswirkt, ist es proportional zu der Entscheidung, die wir treffen werden und so weiter. Das heißt, es gibt da wirklich Spannungsverhältnisse. Ganz häufig ist es aber so, wie du sagst, dass eben Sozialdienste generell sich unsicher fühlen, weil sie eben nun eigentlich nicht nur Handlanger werden, der Migrationskontrolle, sondern auch eine Art ausführende Instanz. Die mischt sich jetzt in Bereiche rein, wo man denkt, eigentlich ist das nicht Migrationspolitik und es sollte auch nicht dafür missbraucht werden.
Also das heißt, man kann eigentlich sagen, dass darum geht es ja dem Bund auch ein Stück weit, weil er ja keine Handhabe hat bei der Sozialhilfe, die ist ja kantonal oder dann auf Gemeindeebene geregelt. Es geht eben auch darum, und bei der Migrationspolitik hat er eine Handhabe, gewissermaßen, es geht auch darum, eben die Migrationspolitik oder die Regeln auszuweiten in diesen sozialen Bereich hinein, oder so kann man das auch interpretieren.
Genau, es ist eine Möglichkeit. Es geht so ein bisschen in beide Richtungen auch. Was kann man im Migrationsbereich machen, damit man es noch konkreter auf gewisse Personengruppen einspielt? Und wo kann man jetzt noch andere Felder mobilisieren? Wäre zum Beispiel Strafrecht, das ist ja auch noch so ein Feld, wo es reinspielt ganz stark. Also bei Personen, die nicht Staatsangehörigkeit haben und Strafe, gibt es Landesverweise. Bei Sozialpolitik gibt es eben die armutsbetroffenen Personen, die mit Migrationsstatus irgendwie dann gemischt eine Spannung ergeben, wo man sagen kann, da können wir noch was drehen. Also das ist sicherlich etwas, was in ganz viele Bereiche reingeht, wo aber die Effekte teilweise sehr unklar sind, was am Ende dann mit diesen Personen passiert, was mit diesen Behördenverhältnissen passiert und auch mit dem professionellen Verständnis der Mitarbeitenden.
Ja, vielen Dank. Ich möchte noch euch beide hier aus der gewissermaßen auch der Praxis, die ihr mit Personen ja zu tun hat, euch fragen, wie ihr und sie diese Bürokratie wahrnehmen. Ich meine, es ist ja schon von außen betrachtet unglaublich. Also eine Großbank in der Schweiz mir wird mit 268 Milliarden Franken gerettet, praktisch ohne jede Auflage. Und Armutsbetroffene müssen Details, intimste Details über ihr Privatleben angeben, damit sie nur schon irgendeine ganz bescheidene Form von Unterstützung erhalten. Könnt ihr vielleicht etwas sagen, wie ihr diese Bürokratie auch erlebt?
Also ich denke, das ist auch ganz wichtig zu betonen. Eben, Sozialhilfe ist für niemanden toll. Also niemand, ob er einen Schweizer Pass hat oder nicht, bezieht gerne Sozialhilfe. Zum einen eben, wie du sagst, man wird durchleuchtet, man ist einer Kontrolle ausgeliefert, die man sich nicht wünscht. Die Beträge sind sehr bescheiden. Also von denen zu leben, ist sehr schwierig. Ja, von daher denke ich, das ist sicher ganz wichtig. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war deine Frage?
Nein, schon genau in der Richtung, eben, dass man hier sehr stark durchleuchtet wird. Und vielleicht kannst du mal noch ein Beispiel für so Fragen oder so bringen.
Aber eben, jetzt habe ich den Faden wieder. Es geht ja auch noch weiter. Eben zum Beispiel, wenn man, was ja ein Vorteil ist, wenn man bei der Sozialhilfe ist, dann ist noch jemand da, der darauf schaut, dass die Sozialhilfe entlastet wird. Also, dass eine Person einen IV-Antrag macht, dass eine Person eine Prämienverbilligung beantragt. Und das sind Sachen, die sind ohne Unterstützung schon fast unmöglich. Also die werden ja zunehmend auch digitalisiert. Man muss einen Code bestellen bei der Sozialversicherungsanstalt und so weiter. Und von daher ist die Anmeldung bei der Sozialhilfe sehr schwierig, aber auch wenn man quasi keine Sozialhilfe bezieht, dass man überhaupt andere Unterstützung hat.
Genau, Corinne, eben, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass auch die sprachliche Frage hier sehr wichtig ist. Also ich habe ja in diesem Beitrag dann so einen Fragebogen zitiert, eines nicht hier genannten, aber doch sehr großen und allen wohlbekannten Kantons. Und da hat es dann Fragen, drittens, sofern Sie derzeit aus medizinischen Gründen keiner Erwerbstätigkeit bzw. nur einer Teilzeiterwerbstätigkeit nachgehen, bitten wir Sie um Zustellung eines aktuellen Arztberichtes, Klammer, nicht älter als 14 Tage, Klammer zu, Komma, aus welchem hervorgehen muss, drittens, erstens und so weiter. So, also was sind die Auswirkungen? So, das verstehe ich kaum, was da eigentlich gemeint ist, obwohl Deutsch meine Muttersprache ist. Das ist ja sicher auch ein immenses Problem, oder?
Ja, absolut. Also eben, ich habe ja zu Beginn im Fallbeispiel auch erwähnt, diese Fragebogen, also das ist wirklich ein großes Thema, also die kommen auch immer wieder. Also es ist dann wirklich, es ist dann auch nicht getan, wenn man mal einen Fragebogen beantwortet hat, und das ist wirklich eine große Herausforderung, so einen Fragebogen zu beantworten, also auch für mich als Anwältin. Also ich finde manchmal diese Fragestellungen, eben, du hast es jetzt gerade vorgelesen, sind wirklich kaum zu verstehen. Und es wird wirklich dann immer wieder auch, also es kommt immer wieder eine Nachfrage, und dann schickt man vielleicht wieder mal ein Dokument ein, und dann irgendwie ist das dann aber schon wieder veraltet. Das heißt, man muss dann schon wieder etwas Neues schicken, und also man wird da wirklich auch nicht in Ruhe gelassen damit. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, und das geht manchmal ein bisschen vergessen, also das Migrationsamt vergisst nichts. Das Migrationsamt hat wirklich also diese Akten, die sind dann manchmal bis zu über 1000-seitig, und auch wenn man dann in einem Fragebogen etwas irgendwie ausfüllt und vielleicht auch möchte, dass das auch besser tönt vielleicht, dass man kann das eigentlich vergessen, weil es ist wirklich, alles wird festgehalten. Und eben, wir haben gerade jetzt auch ein Dossier gesehen, bei dem eben beispielsweise die sozial arbeitende Person eben nicht so positiv sozusagen eingestellt war gegenüber der Person, die sie beraten hat, also die dann eigentlich wirklich eben eigentlich, man merkt das dann auch richtig, oder aus den Aktennotizen, die dann eigentlich möchte, dass diese Personen das Land verlassen müssen, und dann werden Telefonnotizen festgehalten, die teilweise wirklich sehr, sehr schlimm formuliert sind auch, also die Personen dann wirklich auch angreifen. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, es wird alles wirklich dokumentiert, also jede Begegnung mit der Polizei, jede Begegnung mit dem sozialen Dienst, alles wird einfach festgehalten und im Dossier abgelegt, und Dazu kommen diese Fragekataloge. Also es ist eine Riesenbürokratie, wie du das genannt hast, die auf die Leute zukommt. Man muss immer wieder alles dokumentieren, irgendwie 1000 Lohnabrechnungen schicken oder eben darlegen, warum man jetzt wirklich nicht arbeiten kann. Also ja, wie du sagst, das ist wirklich ein Riesenaufwand und sehr, sehr kompliziert, gerade wenn man eben vielleicht die deutsche Sprache nicht gut versteht oder einfach auch einen nicht so hohen Bildungsstand hat. Also es ist halt einfach teilweise wirklich dieses sagen wir mal, dieses Beamtendeutsch, oder, das einfach wirklich schwierig zu verstehen ist.
Ja, darf ich noch schnell? Klar. Ja, eben, du hast jetzt wenn das Migrationsamt versucht, quasi die Bewilligung zu entfernen. Und das große Problem ist ja dort auch der Zugang eben zu, ich meine, die Leute, die bei der Freiplatzaktion sind, die haben ein großes Glück, aber das ist natürlich nicht eine flächendeckende Situation. Also viele Leute, die wissen gar nicht, wohin damit, und ein Anwalt vermögen sie ja sowieso nicht. Also, und da merken wir auch als Caritas, je nach Region haben wir große Mühe, dass die Leute dann auch begleitet werden. Und vielleicht werden sie dann begleitet, wenn es quasi dann eine Entscheidung vorliegt. Aber das Problem ist ja schon, was wird auf die erste Antwort quasi oder auf die erste Anfrage geantwortet.
Ja, genau. Und also vielleicht, wenn ich hier noch schnell einhaken darf. Was ja auch spannend ist, eben, es gibt ja immer durchaus auch SozialarbeiterInnen, die eben auch den KlientInnen auch wirklich eigentlich zur Seite stehen wollen. Und die wissen auch wiederum manchmal nicht, an wen sie sich eigentlich wenden können. Also wir erhalten sehr viele Anrufe, auch von SozialarbeiterInnen, die eben auch für ihre KlientInnen eigentlich die Auskunft von uns wollen. Was kann man denn da noch machen und wie schlimm steht es denn überhaupt? Und das ist eigentlich also ja nicht unbedingt der Zweck von unserer Arbeit. Also wir möchten ja eigentlich da sein für die effektiv Betroffenen. Aber man sieht einfach, es gibt einfach einen großen Mangel auch an Angeboten, oder? Also es gibt zwar Hilfswerke, die sich damit befassen, eben auch wie die Caritas natürlich, aber es ist einfach so, dass es halt, ja, es ist kein lukratives, wie soll ich sagen, kein lukratives Geschäft, Personen, die Sozialhilfe beziehen, zu beraten. Also,
ja. Genau. Und wenn die bürgerlichen Parteien wieder einmal sagen, man solle die Bürokratie doch abbauen, dann meinen sie bestimmt nicht diesen politischen Bereich. Wir haben jetzt vieles analysiert, auch die ganzen rechtliche Situation, hoffentlich einigermaßen verständlich oder ich denke verständlich beschrieben. Ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen noch einen Schritt zurücktreten und eine stärker politische Interpretation auch noch kurz von euch hören. Eben Lisa, du hast dich ja stark auch in der Forschung damit beschäftigt und du ordnest ja diese ganze Politik ein in ein Konzept, das man Welfare-Chauvinism nennt. Kannst du vielleicht eine ganz kurze Ideologiekritik noch dieser Politik bringen?
Ja, das kann ich. Du hast ja zu Beginn bereits von dieser Armenjagd gesprochen und Armutspolitik ist ja immer die Idee, dass man eben genau diese Gruppe weiter ausgrenzt. Wir hatten in der Schweizer Armutspolitik früher eben die Möglichkeit, wenn man von seinem Heimatort weggegangen ist, dann dort vielleicht irgendwie Unterstützung gebraucht hat, dann wieder ausgewiesen werden konnte von dem einen Ort in den anderen. Dann gab es den Wandel zu, ja, okay, vielleicht kann der Heimatort das übernehmen. Und dann irgendwann gab es den Schritt dahin, es ist recht spät passiert, dass dann der Kanton, wo man war, die Unterstützung aufgenommen hat. Das heißt, auch innerhalb der Schweiz wurden Leute ausgeschafft sozusagen. Und heute spricht man eben von dem Wohlfahrtschauvinismus, ein Konzept, was eben bezeichnet, dass die Gesamtheit der Bevölkerung eigentlich befürwortet, dass der Wohlfahrtsstaat ausgebaut wird, jedoch nur für bestimmte Gruppen und typischerweise eben hier auf Staatsangehörige, also nur für Staatsangehörige. Und in diesem Konzept wird gesagt, dass Einwanderer eigentlich ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Leistungen bringen. Also dieses ganz klassische, sehr fremdenfeindliche Bild, was man in vielen Politiken sehen kann, nicht nur in der Schweiz, wo aber ganz klar gesagt wird, wir eben gewisse Sachen sind Privilegien, die nur für uns, also für die Innengruppe sozusagen, reserviert werden. Und dann gibt es natürlich noch weitere Konzepte, wo man sagen kann, eben durch diese Politik gibt es dann eben kleinere, ja, also strukturelle Gewalt, ne? Also es sind natürlich Ausgrenzungsverfahren, die da passieren. wo dann die Person, die betroffen ist, am Ende nicht mehr klar weiß, wer ist eigentlich verantwortlich. Ne? Also wer steht jetzt eigentlich gegen mich? Es ist ja nicht der Sozialarbeitende oder die Sozialarbeiterin. Es ist nicht die Sachbearbeiterin beim Migrationsamt, sondern ja ein Konstrukt, eine Politik dahinter, die von einem zum nächsten geschoben werden kann und somit auch keine klare Verantwortung mehr existiert. Und dann gibt es eben auf einer kleineren Ebene sogenannte Mikroaggression, nennt man das dann, wo man dann da sagt, es sind auch eben die Art, wie verbal und nonverbal mit und über die Person gesprochen wird, wie du jetzt auch in den Aktennotizen gesehen hast, wie eben gewisse Personen dargestellt werden. Im amerikanischen Bereich gab es da ganz lange diesen Diskurs von Reagan, meine ich, das waren diese sogenannten Welfare Queens, das waren eben schwarze Frau mit Kindern, wo gesagt wurde, die bekommen nur Kinder, um Unterstützungsleistungen zu erhalten. Im europäischen Raum ist es heute oftmals der Wohlfahrtstourismus. Da wird dann davon ausgegangen, dass Personen ihre Taschen packen und fröhlich durch die Gegend reisen, um das nächstbeste Land mit den besten Leistungen zu finden, was nicht der Fall ist.